auf der Webseite der Kantonspolizei Zürich.
Seit Mittwoch, 9. Juni 2004, wird in Zürich Absilke Heidi K., 36-jährig, vermisst. Die Vermisste ist 1,60 groß, von schlanker Statur, lange dunkelblonde Haare, unreine Haut, trug vermutlich Blue Jeans, eine schwarze knielange Jacke, rötliche Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Die Vermisste hielt sich vorwiegend in der Stadt Zürich auf, in Klammern Langstraßenquartier, Silke, unterhalb Kornhausbrücke, und ist als Drogenkonsumentin bekannt. Fälle, die man nicht klären kann, die bleiben präsent. Auch die anderen, aber die nicht geklärt sind, die bleiben natürlich mehr im Kopf hängen, weil man immer wieder mal an die Fälle denkt. Oder?
Silke. Eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Es geht um eine dunkle Vergangenheit am Rand der Gesellschaft, wo es am Silke in Zürich noch einen Drogenstrich gegeben hat. Dort haben Frauen wie Heidi K. das Geld für ihren Stoff beschafft. Sie sind dabei Freier begegnet, die lebensgefährlich waren.
Mehr als einmal ist es vorgekommen, dass Frauen in ein Auto eingestiegen und einfach nie mehr zurückgekommen.
Wir gehen einzelnen von diesen Fällen an. Ich bin der Thies Wachter und ich begleite Christine Brand auf der Suche nach Antworten.
Ich war Journalistin bei der NZZ am Sonntag, habe über 20 Jahre lang Gerichtsreportagen geschrieben. Jetzt schreibe ich vor allem Krimis, aber hier geht es um wahre Verbrechen.
Und das, was wir darüber reden, ist manchmal schwer verdaulich. Darum ist das nicht unbedingt etwas, was Sie zusammen mit Ihren Kindern hören sollten. Kapitel 1. Die Liste.
Guten Morgen.
Morgen, Christine.
Ciao.
Morgen.
Herr Wachter.
Man merkt es schon jetzt. Christine ist durch ihre vielen Jahre als Kriminalreporterin mit etlichen Polizisten per Du.
Ich bin der Alain Loretan, bin schon seit 35 Jahren bei der Polizei. Angefangen bei der Kantonspolizei Wallis und dann im 1997 zur Stadtpolizei Zürich gewechselt. Später habe ich den Wechsel gemacht zur Kantonspolizei Zürich, das war im 2001. Und bin seitdem her bei der Kantonspolizei und hier auch immer noch im Bereich Leibleben tätig.
Um Leib und Leben geht es auch bei unserer Geschichte. Mit dem Alain Loretan fahren wir jetzt Zürich vom Polizeigebäude zum Silke. An den Ort, wo am 9. Juni 2004 die Heidi K. das letzte Mal gesehen worden ist.
Den Weg, den wir jetzt machen, ist eigentlich auch der, den du gemacht hast oder
den
du gemacht hast.
Ja, ich war damals auch schon in diesem Gebäude. Das ist die Langstrasse. Genau, jetzt kannst du da beim Bus da vorne, bei der Brücke zu. Genau, da kannst du dann. Kannst du da so rechts reinfahren.
Also wir sind jetzt hier am Silke, auf Höhe von der Kornhausbrücke. Das ist der Bereich, wo damals die Drogenprostitution stattgefunden hat. Unter der Brücke selber war auch damals der Bus von Dora Flora, wo sich die Drogenprostituierten konnten aufwärmen, wo etwas zu trinken bekommen haben, wo auch Erfrischungstücher beziehen konnten oder wo auch konnten dann so Gefährdermeldungen absetzen. Wenn man gesehen hat, was für Freierwarnungen das in dem Bus hinterlegt waren, wenn man die liest, und ich habe die damals gelesen, weil wir ja irgendwo einen Täterhinweis gesucht haben, aufgrund des Verhaltens, aufgrund von Aussagen, da stand der Harzberg. Da gibt es so viele Meldungen, die die Prostituierten hinterlegt haben. Und dann denkst du, das kann nicht sein, wie viele Spinner das da rumlaufen, oder?
Plötzlich streifte er den Gummi ab. Die Frau versuchte, ihn wegzustoßen. Er machte aber weiter Verkehr ohne Gummi und würgte sie gleichzeitig.
So heisst es in einer Freierwarnung, die uns Ursula Kocher vorliest.
Also das ist jetzt zum Beispiel eine typische Warnung. Das hat es viel gegeben.
Sie ist Leiterin der Frauenberatung Flora Dora und hat anfangs 2000 im Kleinbus unter der Kornhausbrücke gearbeitet und die Gewalt an diesen sechs Arbeiterinnen hautnah mitbekommen.
Also vielmals waren es schon Meldungen, dass die Frauen zum Beispiel abgemacht haben Französisch, also, und dass dann der Freier plötzlich doch hat wollen, Geschlechtsverkehr, und sie so quasi das nicht haben wollen, und er dann das einfach weitergemacht hat und sie dann so quasi vergewaltigt hat. Und dann halt wirklich die massiven Vergewaltigungsfälle. Also die, wo eben zum Beispiel eine Frau eingeladen wird und dann warten zwei andere irgendwo. Und der Freier fährt sie dorthin und dann wird sie einfach von drei Männern massivst vergewaltigt. Und dort haben wir also ganz schlimme Sachen gehabt.
Hat Ursula Kocher zwar noch mehr davon erzählt, ich aber allzu verstörend finde, um da ins Detail zu gehen. Eine der Prostituierten war Heidi K. Wie der Alain Loretan sagt, ist sie am 9. Juni 2004 am Silke in ein Auto eingestiegen und ist nicht mehr zurückgekommen.
Bei euch ist ein paar Tage später eine Vermisstmeldung eingegangen. Was ist da passiert und was habt ihr dann gemacht?
Ja, die vermisste Anzeige ist dann bei der Stadtpolizei eingegangen und aufgrund der Tatsachen, wo sie anschafft, was sie ist, wo sie wohnt, ist dann klar gewesen, etwas muss passiert sein, weil es ist ein Methadon-Programm gewesen. Zweimal täglich hätte sie das Methadon können abholen und ist dann seit mehreren Tagen nicht mehr gekommen. Und das ist das klare Indiz gewesen, da muss irgendetwas passiert sein. Und so haben wir dann die Ermittlungen gestartet. Und schlussendlich war man dann natürlich auch hier am Silke und hat da die Umfragen gemacht, die Prostituierten befragt.
Was ist rausgekommen bei diesen Befragungen? Was hat er herausgefunden über das Verschwinden von Heidi K.?
Ja, es sind eben leider widersprüchliche Aussagen gemacht worden. Einerseits eine Kollegin von ihr, die auch angeschafft hat, hat dann uns mitteilt, dass sie ihr mitteilt haben, sie warte auf jemanden. Und sie warten schon seit einer halben Stunde. Und sie haben dann auch gesehen, dass sie nachher sie in ein Auto gestiegen sind. Mit Aargauer Schildern. Sie haben ein Foto gemacht, wie sie einsteigen. Aber das Foto war auf einer so einer Distanz, dass man es eben nicht erkennen konnte, was es genau ist. Es ist dann später auch ausgesagt worden von der Prostituierten, dass ein Lastwagen sie vorbeigefahren, hat dann nur die Blache beschrieben, ein ausländisches Kontrollschild, und die will sehen, wie sie da ist eingestiegen. Und da sieht man, wie schwierig das wird, oder?
Stehen wir hier 15 Jahre nach dem Verschwinden von der Heidi K., an dem Ort, wo man sie zuletzt gesehen hat. Wie ist das für dich, dass du 15 Jahre später hier stehst und eigentlich immer noch nicht weißt, was passiert ist?
Ja, das ist sicher unschön, weil jeder hat das Interesse, dass man so einen Tod klären kann. Und gleichwohl muss man sagen, wenn wir mal wirklich ausermittelt sind, keine neuen Ansätze mehr sehen, dann muss man eben auch mal die Gnade haben, dass man das Buch einmal einstweilig zumachen kann. Dann müsste man das halt einmal so rühren.
Zurück im Büro des Kriminalpolizisten Loretan. Der Christine lässt den Fall der vermissten Drogenprostituierten keine Ruhe.
Hast du das Gefühl, dass der Fall von der Heidi K. irgendeinmal doch noch gelöst werden
kann? Ja, der Fall kann nur gelöst werden, wenn wir irgendetwas finden. Gelöst heisst, wenn wir etwas finden, haben wir einen neuen Ansatz. Ich gehe schwer davon aus, dass die Heidi, die gibt es so nicht mehr. Also gibt es vielleicht noch Überreste von ihr. Und wenn es ihr DNA heute gibt, sei das in der Schweiz, sei das im Ausland, dass man dann wenigstens einmal Gewähr hat, wir haben sie gefunden. Oder es käme plötzlich jemand, der eine Information hat, die uns weitergibt, dass wir neue Ermittlungen anstellen können. Oder, das hat es ja auch schon gegeben, dass einmal ein Täter Reue zeigt und über eine dritte Person zur Polizei kommt und ein Geständnis will ablegen.
Im Büro von Alain Loretan erfahren wir dann, hinter der vermissten Anzeige von der Heidi K., die heute immer noch bei der Kantonspolizei online ist, ist eine Dimension verborgen, die kaum jemand davon weiss. Die Heidi K. war nicht die einzige. Am Silke sind mehrere Frauen verschwunden.
Kannst du sagen, wie viele Fälle sind dir bekannt, die du jetzt in die Serie würdest stellen, die eben typähnlich sind?
Also von der Serie reden ist für mich jetzt ein bisschen zu heikel. Aber man sieht, dass eben, wenn man das zurückschaut, 86, 87, 91, 93, 97, 99, wo so Leute verschwinden. Und zum Teil werden die aufgefunden, oder?
Aufgefunden heisst für ihn tot aufgefunden. Die Liste, die er vor sich hat, ist viel länger, als wir erwartet haben.
Claudia L. aufgefunden 1986, Rosa P. aufgefunden 1987, Jacqueline H. aufgefunden 1991, Marianne S. aufgefunden 1993, Melinda A. aufgefunden 1997, Janette C. aufgefunden 1999, Gina Barbara H. seit 2000 vermisst, Irene H. 2003 vermisst, 2004 tot aufgefunden. Heidi K. seit 2004 vermisst, Angela Alexandra Y. seit 2007 vermisst.
10 Frauen sind auf unserer Liste. 10.
Zu den ersten zwei Fällen 1986 und 1987 hat es Geständnis gegeben von zwei Tätern, die sich kurz darauf das Leben genommen haben.
Und darum hat man das auch nie können aburteilen. Und somit sind die Fälle immer nur mit einem Fragezeichen behaftet.
Angela Alexandra Y., die letzte auf dieser Liste, fällt für den Ermittler ziemlich aus dem Rahmen. Sie war nicht drogensüchtig.
Das ist eine andere Konstellation. Das war ein Ausländer von Deutschland, eine Türkin, die mit der Freundin gekommen ist und mit ihrem Freund. Und die ist anschaffen. Und der Freund hat eigentlich noch so aufgepasst auf sie. Und gleichwohl ist sie nachher verschwunden gewesen.
Die meisten von diesen Fällen sind bis heute ungeklärt. Und wo es mehrere ungeklärte Delikte gibt, da gibt es auch mehrere Täter, die man noch nicht verwünscht hat. Oder gibt es vielleicht nur einen Täter, der für mehrere Tötungen verantwortlich ist? Ein Serientäter?
Der Van der Loretan sagt nicht, dass alle 10 Fälle aufs Konto des gleichen Täters gehen.
Aber ich gehe auch davon aus, dass da ein Täter auch rum ist, der sicher auch für mehrere verantwortlich ist. Warum? Ja, weil es plötzlich wieder aufhört. Wir haben die letzten Jahre haben wir keine mehr gehabt.
Was kann denn der Grund sein, dass ein Täter, der mehrere Delikte begeht in dieser Art, wieso hört er denn plötzlich auf?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Es kann ein Täter plötzlich in Haft kommen. Es kann aber ein Täter auch plötzlich schwer krank werden. Der Täter kann auch sterben, der Täter kann ins Ausland zügeln und dann ist einfach mal fertig.
Tötungsdelikte haben sonst in der Schweiz eine extrem hohe Aufklärungsquote. Bei über 90% der Tötungen kann man einen Täter überführen. Das ist in diesen Fällen von Silke deutlich anders.
Wenn du keine Opfer-Täter-Beziehung hast, ist natürlich eine Tatklärung extrem schwierig. Und wenn wir jetzt zurück in die 80er Jahre gehen, 90er Jahre, dann war es ja erst recht schwierig. Dann hattest du nicht mal ein Telefon, nicht mal ein Handy. Ja, was hast du denn gehabt? Das Einzige war das Ansprechen auf der Strasse. Dann hast du dich eingeladen und bist mit der gefahren. Und dann hat man dich getötet. Ja, was hast du denn für Spuren gehabt? Dann hast du vielleicht nicht einmal DNA gemacht damals. Und dann warst du natürlich recht am Anschlag gewesen.
Im Juni 2004 ist Heidi K. verschwunden und schon ein Jahr vorher, im Juli 2003, ist Irene H. vom Silke weggekommen.
Ursula Kocher vom Flora Dorabus hat beide Frauen gekannt. Am Silke unter dem Regenschirm hat sie sich an Heidi K. und Irene H. zurückerinnert.
Sie waren nicht ähnlich. Also, sie hatten beide ein Drogenproblem, das sicher. Aber also, die hat ja auch Kinder gehabt. Wir haben viel auch über das geredet, wie das geht. Und ich finde, sie hat das auch super gemacht mit ihren Kindern. Sie hat ein gutes Netz, auch gehabt, wo aufgepasst hat. Wenn sie zum Beispiel am Arbeiten war, war sie nicht einfach allein irgendwo. Das ist ja nachher wahnsinnig viel diskutiert worden. Eigentlich war es fast mehr das Thema als... Es war fast mehr das Thema, als dass sie eigentlich ein Opfer von einem Mörder geworden ist und so. Zur Heidi K. kann ich weniger sagen. Die ist einfach sporadisch bei uns auftaucht. Zu ihr hatte ich weniger engen Kontakt. Aber ja, ist halt einfach das Drogenproblem ist dort eigentlich im Vordergrund gestanden. Und man hat auch immer wieder probiert, Möglichkeiten aufzubieten, wie sie einen Entzug könnten machen oder in ein Substitutionsprogramm oder irgendwie so. Das hat man sicher immer wieder gemacht.
Auch wenn die Irene H. und Heidi K. so nicht sehr ähnlich waren, der Drogenstrich um Silke verbindet sie, auch in den Augen der Kriminalpolizei.
Nach dem Verschwinden von der Irene H. hat die Polizei langsam aber sicher eine Spur entdeckt. Und zwar ist einer der Freier, der dort verkehrt hat, der Hans B., ins Visier der Polizei geraten. Als er ein Jahr später die Heidi K. verschwunden ist, ist Bewegung in die Sache gekommen.
Wenn jetzt der Fall Heidi K. nicht gekommen wäre, dann wäre vermutlich der Zugriff beim Hans B. später erfolgt. Aber die Polizei kam und ganz aufgeregt. Du, ich glaube, der hat wieder zugeschlagen. Dann habe ich gesagt, ja gut, also okay, dann geben wir den letzten Drive.
Erinnert sich der dortmal zuständige Staatsanwalt Jaroslav Jokl. Wer ist der Hans B.?
Steht er hinter einem oder steht er vielleicht sogar hinter mehreren von diesen Verbrechen?
Oder entpuppt sich der Verdacht von der Polizei gegen ihn als falsch? Antwortet dazu im nächsten Kapitel. In einer Woche kommt Kapitel 2 auf diesem Kanal. Wer sofort von wissen, wie es weitergeht, findet alle Folgen auf der Webseite von der NZZ am Sonntag exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn Sie keine Folge verpassen, aber haben noch kein Abo, dann entdecken Sie unser Spezialangebot unter nzz.as/probeabo.
Wie gefällt euch der Podcast? Löst unsere Geschichte bei euch Erinnerungen oder Fragen aus? Oder wisst ihr vielleicht sogar noch etwas, das könnte bei der Aufklärung dieser Fälle weiterhelfen? Meldet euch bei uns unter nzz.as/silke.
Podcast-Serie Silke ist eine Zusammenarbeit von Christine Brandt und Thies Wachter. Mitproduziert, komponiert und gestaltet hat Simon Meier.